Heute Abend dann noch Hindernisse und Segen des Gebets. Auffallend ist, dass zum Beispiel in den Endzeitreden Jesus öfter sagt, seid wachsam und beten. Seid darum wachsam. Ihr wisst nicht Tag noch Stunde. Schlaft nicht ein. Und ich meine, unter Hindernissen kann man dieses Wort wachen einreihen. Wachen, der Tag, wann er kommt, wissen wir nicht. Und das Einschlafen, auch des Gebetslebens, ist eine laufende Begleitung unseres Alltags. Denn wir neigen doch zum Hang der Verzettelung. Wir alle, ohne Ausnahme auch die Ruheständler, leben in einer Multi-Optionsgesellschaft. Die Möglichkeiten gibt so erschreckend viele und reichlich. Angebot in Kultur und in Sport, in Gesundheitswesen und Religion und in Bildung und in Kosmetik, Verschönerung etc. Ist ja alles gut und alles schön und hilfreich. Und man merkt es ja auch bei manchen, dass sie dort waren. Aber damit verbunden ist doch der gesellschaftliche Wahnsinn, dass mit dem Tod alles aus ist und darum alles mobilisiert werden muss, alles genossen werden muss, bis die Zunge raushängt, die Leber nicht mehr funktioniert, das Hirn Löcher bekommt und die Fantasie Tag und Nacht mit uns Achterbahn fährt. Wenn mit dem Tod alles aus ist, dann müssen wir doch alles erfahren, alles erleben, alles mitmachen, in allem mitreden, in allem in sein. Man kommt schon gar nicht mehr nach. Bei diesen Massenangeboten unserer Gesellschaft, in denen jeder von uns drinsteht und sich nicht einfach entziehen kann. Aber bleibt da dabei die Gemeinschaft mit Jesus? Ich möchte es heute Abend mal andersrum sagen. Haben wir vielleicht schon mal dran gedacht, dass Jesus sich auch sehnt, dass wir mit ihm reden? Wir reden immer von unserer Seite zu ihm. Aber wenn Jesus uns lieb hat und wenn es heißt, nichts kann uns scheiden von der Liebe, die Gott in Christus zu uns hat, dann hat er doch genauso viel oder noch mehr Sehnsucht, unsere Stimme zu hören, unsere Anliegen zu hören, unseren Lob zu hören, unseren Dank zu hören. An das denken wir ja fast nie. Und diese Multi-Options-Angebote kommen ja hinein bis in unsere christliche Kreise. Wenn man alles ausschöpfen möchte, käme man zu keiner normalen Versammlung mehr. Und damit verbunden der Materialismus. Der Materialismus in unserer Zeit in der Bundesrepublik entwickelt ja sich zu einer Psychose, zu einer Krankheit. Man muss alles besitzen, man muss alles haben, man muss alles kosten und zeigen und Eindruck machen, fast krankhaft. Und gehen total an der Realität des Lebens vorbei. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit unseren ausländischen Brüdern und Schwestern zusammenkomme, die lachen immer, wenn man von Deutschland redet. Sie sagen, ihr sagt dauernd, ihr habt kein Geld und ihr reist wie die Weltmeister. Ihr müsst doch Geld haben, sonst könnt ihr das gar nicht machen. Etc., etc. Ich möchte nur damit sagen, in dieser Vielschichtigkeit, wo wir eingepflanzt sind, und da sind wir dann, da können wir nicht rausspringen, keiner von uns, da drin werden wir so angefochten, mit vielerlei Angeboten, mit allem Möglichen, das uns besitzt, um es anderen zeigen zu können, das Gebet sehr leicht auf der Strecke bleibt. Und wenn man manchmal so in Versammlungen zuhört, dann hört man auch manchmal, wie es heißt, jetzt beten wir noch Schmidt. Versteht ihr? Wenn es ums Beten geht, geht es immer um Kurzform. Jetzt beten wir geschwind, kommen wir geschwind da rein und beten. Das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist doch auffallend, dass das immer ganz kurz kommt. Das hängt mit dem Allem zusammen. Man könnte auch sagen, der Mensch heute in dieser Multioptionsgesellschaft, in dieser krankhaften materiellen Gesellschaft, der jagt 40 Jahre mit dem Gesundheit hinterm Geld her und dann 40 Jahre mit dem Geld hinter der Gesundheit. Er ist doch voll ausgelastet. Und die Krankenhäuser auch. Ich meine damit Hindernisse, dass so viel an und für sich gute Dinge uns auf- und abhalten, wach zu sein, die Prioritäten in meinem Leben festzuhalten. Um das geht es beim Gebet. Was für eine Priorität hat das Gebet bei mir? Um das geht es. Es geht letztlich um die Frage, nicht eine Schablone zu erfüllen oder auf die Uhr zu schauen, ob ich eine halbe Stunde heute in der Bibel gelesen habe. Aber es geht um die Frage, wen habe ich denn eigentlich lieb? Die Frage geht. Wen habe ich wirklich lieb? Ehrlich, aufrichtig. Und die Frage, wen ich lieb habe, bestimmt die Priorität, die der andere in meinem Leben hat. Wir merken also, wachet heißt, nicht nur schlaft nicht ein, sondern wachet heißt, haltet die Prioritäten richtig und prüfe dich immer wieder, nicht wie lange du gebetet hast, aber ob du deinen Herrn lieb hast und dementsprechend mit ihm umgegangen bist. Um das geht's. Sonst sind wir da zurück im Gesetz. Es war so nett bei dem Brüderkurs, sagte ein Bruder, wir haben auch über Gesetzlichkeit und Freiheit des Geistes gesprochen. Dann sagte ein Bruder so nett, ich musste so lachen. Weil das so genau ist, wie es manchmal ich auch habe. Der sagt, jetzt Bruder Vater, habe ich an einem Tag eine große Gabe nach Liebenzellwald geschickt, an Mission. Und 3 Tage später ist mir das Auto verreckt. Warum lässt es Gott zu? Ich hab doch was gegeben vorher. Versteht ihr, das ist so typisch. Wo ich es daheim meiner Frau erzählt habe, hat sie gesagt, kannst ja nur dankbar sein, wenn der Motor vorher verreckt wäre, hätte er nachher nichts mehr gegeben, gell? Lieber so rum. Frauen sind halt praktischer wie mit Männern. Aber seht ihr, ich hab Gott was gegeben, jetzt muss er mich bewahren. Das ist ein Handel, der funktioniert nicht. Wir können nicht Gott sagen, du hast mein Leben, jetzt muss ich gesund bleiben. Das ist ein Kuhhandel. Und Gott ist kein Kuhhändler. Er ist der Herr. Dem gebe ich mein Leben und dann macht er es, wie er es will in meinem Leben. Aber dazu neigen wir. Dass man sagt, gell, Herr, heute habe ich mir Zeit genommen zu beten. Heute muss alles flutschen. Heute muss alles gut laufen. Und es läuft vielleicht gerade falsch. Es läuft alles quer. So dass leicht der Gedanke aufkommt, aber das Beten hat doch keinen Wert. Wie schnell sind wir da dabei? Wachet. Dass in dem reichen Angebot drin die Prioritäten klar bleiben. Und der Herr lässt uns nie enttäuscht sein. Gar nicht. Ich habe kürzlich mit Missionarskindern gesprochen, die haben jedes Jahr eine Veranstaltung, wo Missionarskinder, die in Deutschland sind, zwischen 6 Jahren und 25 Jahren zusammenkommen. Das ist schon eine Palette von erwachsenen Leuten zum Teil. Und da haben wir miteinander festgestellt, als wir zusammen saßen, dass eigentlich in den 28 Jahren, wo ich mit zu tun hatte, kein einziges Kind, das die Eltern unter viel Gebet und auch unter Tränen hergegeben hat, Schade gelitten hat. Weil es von den Eltern vorbereitet hergegeben wurde in ein Schülerheim, um dort ausgebildet zu werden, die Mission alles tat, damit sie oft im Jahr die Eltern sehen können. Kein einziges hat Schade erlitten. Und man musste miteinander feststellen, wo man es absolut nicht hergeben wollte, dass fast immer schief ging. Gott lässt sich nichts schenken. Das wollte ich einfach sagen. Wir können nicht nach menschlichen Maßstäben alles festlegen. Natürlich ist normal, dass die Kinder bei den Eltern bleiben. Aber es geht halt manchmal nicht. Also wachet, dass die Prioritäten stimmen. Das zweite, Hindernis, wo Sünde geduldet wird im Leben, Brüder und Schwestern, stirbt das Gebet ab. Man kann Sünde im Leben nie durch mehr Gebet überwinden. Sünde kann man nur bekennen und um Vergebung bitten. Und wenn Sie 10 Stunden beten, ändert sich überhaupt nichts. Sünde kann nur zu Jesus gebracht werden. Und darum heißt ja das Lieblingswort Gottes, komm. Und das geht von der ersten Seite der Bibel bis zum letzten. Das Einladende kommt. Das dauernde reingewaschen werden durchs Blut Jesu ist eine Grundvoraussetzung, dass wir beten können. Sonst heißt es in der Bibel, dass dich und Gott die Sünde trennt. Und das ist so wichtig, dass Sünde nicht geduldet wird in unserem Leben. Sonst wird das Gebet einschlafen. Man hat keine Lust, man hat auch einen Eindruck, es nützt nichts, weil die Gemeinschaft mit meinem Herrn durch meine Sünde unterbrochen ist. Und Jesus verdammt uns wegen dem nicht, sondern er sagt, komm, ich vergebe dir. Und wenn du sagst, ich habe doch um Vergebung gebeten, ich spüre gar nichts, dann gebe ich dir den Ratschlag, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 auf und lies, was dort steht und sag, Heiland, ich danke dir. Da steht, so fern wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er vergibt. Und du bist gerecht, darum hast du vergeben. Spüren hin, spüren her, ich danke dir im Glauben dafür. Dann ist es in Ordnung, dann ist die Sache vergeben. Wissen Sie, es gibt ja manchmal Christen, die meinen, jedes Mal, wenn sie einen Fehler oder eine Sünde begangen haben, dann seien sie wieder von Gott getrennt. Stimmt doch gar nicht. Es heißt im Römer 8, Vers 1, es ist kein Verdammungsurteil über denen, die an Christus glauben. Es ist nicht so, wenn man sündigt, dass man wieder unter das Verdammungsurteil rutscht und dann, wenn man Vergebung hat, wieder aus dem Verdammungsurteil rausrutscht in die Gerechtigkeit. Stimmt gar nicht. Gott zieht sich nicht zurück von uns, sondern er sagt nur, komm und bring's in Ordnung. Wenn das anders so wäre, mal verdammt und dann nicht verdammt, das wäre so etwa, wie wenn Eheleute nach jedem Wortwechsel wieder auf Standesamt müssten. Da gibt es manche Leute, die sollten gleich das Sofa auf dem Standesamt lassen, wenn sie jeden Tag Drobe sind. Versteht ihr? Nein, so ist es nicht. Die Gemeinschaft ist gestört, aber nicht das Verhältnis im Sinne von Beziehungen. Und da vergibt er. Manchmal habe ich den Eindruck, es schleicht sich bei uns in der Gemeinde Jesu generell ein, dass Gott so à la dem Schlager, der Papa wird schon richten, Typ ist. So ein alter Daddy. Wo man sagt, naja, so ein bisschen jonglieren, der drückt ja schon 2 Augen zu. Lass uns nicht täuschen. Gott drückt dem Blick auf Sünde überhaupt kein Auge zu. Denn er hasst die Sünde mit aller Vehemenz seiner Heiligkeit. Und gleichzeitig liebt er uns mit der ganzen Vehemenz seiner Liebe. Dass wir das nie übersehen, auch als Christen nicht. Wir haben keinen Gutschein bei Gott für die Sünde. Aber er vergibt uns. Und stellt uns wieder auf die Beine und wir können weitergehen. Ich finde, das sind die schönsten Augenblicke in einer Ehe, wenn man abends zueinander sagt, hoch, was heute nicht recht war, vergib mir. Und dass der andere nicht sagt, okay, es ist in Ordnung, sondern der andere sagt auch wieder, ja, ich vergebe dir. Diese Bestätigung. Und wo man dann selig einschläft, wo es überhaupt kein Problem mehr gibt, weil diese Dinge bereinigt sind, es gibt ja andere Leute, die vertun jede Nacht 2 Stunden Schlaf, bis sie endlich so weit sind, das zu sagen, ist viel rationeller, wenn man es bei Zeit sagt, dann haben wir mehr Schlaf. Also Sünde, die geduldet wird, hält uns vom Gebet ab. Und wenn Sie mal 1. Petrus anschauen, dann kommt das herunter auf eine ganz praktische Ebene. Das sagt nämlich der Petrus in 1. Peter 3, Vers 7, ebenso ihr Männer, lebt in vernünftiger Weise mit euren Frauen zusammen als dem schwächeren Teil und erweist ihnen die schuldige Ehre, indem ihr in ihnen auch Miterben der Gnade des ewigen Lebens seht. Sonst würden ja eure Gebete unmöglich gemacht. Ganz praktisch. Wenn ihr mit Krach ins Bett geht und nicht vergeben könnt, werden die Gebete unmöglich gemacht. Das heißt, ergo können wir sagen, es tut mir leid, vergib mir. Das ist das Schöne dran, dass es dann vorbei ist. Und wissen Sie, das war auch das Geheimnis, dass bei unseren Vätern im Glauben Lieder, wo vom Blut Jesu gesungen wurde, so geliebt waren. Manchmal wurde es überzogen, dass man beinahe den Eindruck hat, das Blut ist wie Magie. Aber liebe Brüder und Schwestern, ohne das Blut Jesu gibt es keine Vergebung. Und darum ist mir ein Lied über das Blut Jesu lieber, wie über Steine und Wiesen und Felder. Weil dort ist das Geheimnis meiner Reinigung, dort ist das Geheimnis Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und ich halte es gern so, wie mit dem berühmten Zeltevangelisten Vetter, der in jungen Jahren schon starb, weil er dauernd Blutstürze hatte. Und er war einmal im großen Saal in Mannheim, in der Stadthalle zur Evangelisation. Hinter ihm auf dem Podium saß die ganze fromme Hotwolle, Schwestern, Männer, Frauen, Pfarrer etc. Leute. Und auf einmal mitten in der Predigt dreht er sich um und sagt zu denen hinter ihm, vergesst mir nie, das Blut des Lammes zu rühmen. Vergesst mir nie, Jesus, der für uns starb und sein Blut vergoss, der ist das Fundament unserer Vergebung, unserer Zukunft, unseres Alles in Zeit und Ewigkeit. Wunderbar. Da haben wir Vergebung. Da können wir getrost unsere Straße ziehen. Ich sage immer, einer, der Vergebung hat, ist zum Sterben fertig. Er weiß, ich bin vor Gott recht. Das ist ein Wort. Vor dem heiligen Gott bin ich recht. Durch Jesus Christus. Da kann man beten, da kann man jubilieren, da kann man danken, ohne in Gefühlsstimmungen zu wallen, die vielleicht da sind oder auch nicht. Ein drittes, wo ich sagen muss, es können Hemmnisse sein, ist übles Beten. Ich denke zum Beispiel an Matthäus 20, wo die Mutter der beiden Söhne kommt und sagt, gell, Heiland, in meinem schwäbischen Art, gell, du guckst da danach, wenn du in den Himmel kommst, dass meine beiden Söhne sind ja Prachtskerle. Der bestimmt, dass, wenn eine Frau bestimmtes Alter hat, sind ihre Söhne immer Prachtskerle. Können Kerle sein, wie sie aussehen, sind Prachtskerle. Also, die zwei Prachtskerle, dass die neben dir sitzen, neben deinem Thron, in alle Ewigkeit, die bitte hätte ich. Das ist ja lustig. Kann man so richtig neu fühlen, die Oma. Das wird der Herr nicht erhören. Er hat es auch deutlich gesagt. Das ist übles Beten. Oder ich denke an Jakobus, wo er sagt, ihr betet mit böser Absicht. Ihr betet mit Neid. Ihr betet zur Befriedigung eurer Liste. Vergesst, schade für Zeit, kommt nichts raus. Das ist übles Beten. Gibt es also in der Bibel auch. Das nur so nebenbei. Wo man Gebet benutzt, um eigene Pläne und Ideen durchzusetzen. Oder gar, was noch viel schlimmer ist, im Gebet einem anderen in der Versammlung die Leviten zu verlesen. Alles schon passiert. Da trieft's von Fett. Aber ist unheimlich scharf. Es gibt sogar Leute, die meinen, sie müssen dafür beten, um Gott zu sagen, wie er es machen müsste. Weil ihm vielleicht die Weisheit ausgehe. Da ist der Mose ein Vorbild. Der hat auch Gott einmal sagen wollen, wie er es machen muss. Na, dem Gott aber der Marsch bloß. Also ihr seht, es gibt auch nicht angenehmes, übles Beten. Also, wo wir selber uns im Weg stehen, wenn wir beten. Und nun komme ich zum Schöneren, zum Segen. Ist ja klar. Betende Leute, das wäre das Erste. Gebet ist ein Segen, weil betende Leute in der Regel dankende Leute sind. Es ist so was Schönes, wenn man dankbare Leute trifft. Liebe Brüder und Schwestern, das Problem heute in den Familien ist nichts Geld. Aber das völlige Fehlen von Zufriedenheit ist Problem. Leute, wo danken können, das müssen die Christen sein. Von denen müssen wir das Danken sehen können und lernen können von uns. Denn wenn wir nicht danken können, wer kann dann überhaupt noch danken? Keiner mehr. Ich meine danken für viele kleine tägliche Dinge. Dass man aufstehen kann morgens. Ist doch nicht selbstverständlich, dass ich aufstehen kann. Ist doch nicht selbstverständlich, dass Sie und ich normal denken können. Überhaupt. Haben wir auch schon gedankt morgens oder immer wieder für unsere Beschaffenheit? Da wird mancher sagen, wo der Vater, wenn Sie mich kennen würden, versteht es, wenn ich nicht danken kann. Ich glaube, Sie liegen schon mit Gott 50 Jahre im Clinch, weil Sie immer anders sein möchten, wie Sie sind. Aber Gott hat Sie so geschaffen. Da kann keiner was dafür. Dass wir da danken. Ich habe es mal erzählt hier. Aber ich denke oft lachend zurück, wie man euphorisch war am Anfang des Glaubenslebens. Da haben wir von Gott buchstäblich alles erwartet. Heute fehlt es mir dort ein bisschen. Man denkt zu viel. Aber damals habe ich ein paar Wochen lang betet, Herr, lass mich nur 10 Zentimeter wachsen. Jeder wird denken, der hat einen Spleen. Nein, das war völlig normal. Das war eine Selbstanalyse. Weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt nicht noch 10 Zentimeter, damals war ich 17, wo ich zum Glauben kann, wachs, dann schlage meiner Mutter nach, die im Kreis rumgewachsen ist. Und ich hätte gern meinem Vater nachschlagen, der in die Länge gewachsen ist. Versteht ihr? Da habe ich echt dafür betet. Bis ich dann gesagt habe, nein Herr, du willst wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich akzeptieren, dass ich den Kreisverkehr mein Leben lang haben werde. Ist so. Das bin ich genauso sein. An andere Punkte vielleicht. Die Beschaffenheit des Körpers oder der Art. Wie gern wird man so sein wie der andere. Und ist halt doch nicht so. Und Sie kennen Vergleich und Wünsche und Hoffe, Sie sind nur unzufrieden. Und an unzufriedene Gotteskinder kann der Geist Gottes das Werk der Veränderung ins Wesen Jesu nicht tun. Weil sie nicht stillhalten. Weil sie dauernd unzufrieden, dauernd mit Gott im Clinch liegen. Weil dem ist das so wichtig, dass man dankbar ist. Dass man Gott dankt, Herr, ich danke dir für meine Beschaffenheit. Und du kennst sie ja, du wohnst ja in mir. Da kann kein Arzt konkurrieren mit diesem Gott. Der kennt uns von innen raus. Dankbar fürs Essen, fürs Trinken, dass wir noch schlucken können. Für Haus und Hof und Wärme. Ich meine Dankbarkeit. Das ist ein Segen. Menschen, die beten, können danken. Ich staune immer wieder über Menschen, die Probleme haben. Gell, es gibt Leute, die haben, da tut das Auto nicht. Und dann überlegen die zuerst, ob das der Herr ist oder der Teufel. Da komme ich nie zum Denken so weit. Sondern überleg mal, was tue ich jetzt. Fertig. Dann ist der Kittel geflickt. Die müssen dauernd überlegen, ist jetzt der Herr oder der Teufel? Ich würde sagen, es kann beide sein. Dass der Teufel was tut und Gott lässt zu, um einmal dir zu zeigen, wie aufgeregt du darum hobst. Gell? Anstatt was anderes zu überlegen und nicht theologische Probleme an dem stotternden Motor zu üben. Wir machen uns manchmal unnötig Sorgen. Natürlich geschieht nichts ohne Gottes Zulassung. Absolut nichts. Aber Gott lässt Dinge zu, die er aber nicht veranlasst hat. Muss man auch mal sagen. Also ich muss sagen, wenn ich mit dem Hund sofort gehe, morgens um 7:30 oder mittags, da kommt es oft vor, wenn Sonnenschein besonders, dass ich am Waldrand sitze, mit dem Hund neben mir und sage, Heiland, mir geht's pudeles wohl. Echt. Wohl rum, ringsum. Wo ich dankbar bin, ein Hund, der folgt, eine Frau, die gut ist. Ein Dach über dem Kopf, wo es nicht reinregnet. Und ein Vater im Himmel. Jetzt sagen Sie mir mal, was können wir mehr haben. Jetzt sagen Sie mir mal das. Und Übergewichtsprobleme. Von Hunger redet doch schon keiner mehr bei uns. Und da laufe mir rum mit Gesichtern, wo man meint, die Vermehrung unserer Runzeln stellt die Heiligkeit dar. Anstatt Dankbarkeit. Wer betet, kann dankbar sein, auch wenn es nicht immer so läuft, wie er denkt. Danken heißt aber auch, wir sind dankbar für die Erlösung. Und ich möchte nur mal kurz ein paar Punkte sagen. Da heißt es, wir sind Heilige. Suchen Sie mir mal 3 Stellen im Neuen Testament, wo wir Gläubige als Sünder angeredet werden. Suchen Sie mal 3 Stellen. Und dann schicken Sie mir per E-Mail. Der Bruder Frey hat meine E-Mail. Sie werden staunen, Sie finden es gar nicht 3. Weil wir werden als Heilige angeredet, als Priester, als Geliebte, als Hausgenossen, Erwählte, Berufene, Kinder, Erben. So werden wir angeredet in der Bibel. Das sind wir. Das heißt nicht, dass wir sinnlos sind. Aber wir sollten doch nicht immer das arme Sünderlein spielen. Wir sollen bewusst sein, dass jeder Moment ohne Jesus zur Sünde reicht. Aber wir sollen uns doch freuen, was wir sind in Jesus. Ein Selbstbewusstsein aus dem Sein in Jesus herausgeboren. Das ist keine Selbstverwirklichung, sondern es ist eine tiefe Freude. Im Herrn habe ich alles. Auch die Vergebung, wenn es nötig ist. Und dann fängt man auch den Tag anders an. Habe heute Morgen schon wieder an Sindelfingen gedacht, wo ich aufgewacht bin. Nicht geärgert, dass ich aufgewacht bin. Das bringt ja sowieso nichts. Habe an Sindelfingen gedacht und überlegt, was sagt man denn da überhaupt heute Abend? Aber wenn man morgens im Bett liegt, wo die Einbuchtungen so geschickt sind, wo jeder Körperteil nein fällt, und je älter das Bett ist, kaum mehr rauskommt, das heißt, ist höflich ausgedrückt, je schwerer der Körper ist, also wie dem auch sei. Seht ihr, wenn man dort anfängt, sagt, Herr, ich danke dir. Ich bin Heiliger, ich bin ein Geliebter, ich bin Erlöster, ich bin ein Berufener, ich bin erwählt. Das stimmt alles, sagt die Bibel, nicht ich. Wenn man so anfängt. Und nicht gleich mit dem Stöhnen aufwacht. Was kann der Tag schon bringen, wenn er mit Aufstehen anfängt? Dankbare Leute. Das sind betende Leute. Da merkt man, sie gehen anders in den Tag hinein. Aber noch eines möchte ich erwähnen mit Danken, was mir ganz wichtig ist. Wo man dankt für die Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Ich denke an Römer 6. Und in Römer 6 ist keine Tauflehre. In Römer 6 vermittelt der Paulus, nachdem er in Römer 5 sagt, frei vom Zorn Gottes. Sagt er in Römer 6, frei von der Macht der Sünde. In Römer 7, frei von der Macht des Gesetzes. Und in Römer 8, frei von der Macht des Todes. Da sagt er, du bist frei von der Macht des Gesetzes, von der Macht der Sünde. Du kannst Nein zur Sünde sagen. Liebe Brüder und Schwestern, das heißt doch, und dort steht ein Wort in Vers 5, Römer 6, kommt nur an dieser Stelle vor im ganzen Neuen Testament. Dort heißt es, wir sind mit Christus so verbunden in seinen Tod und Auferstehung, dass nicht mehr mal ein Blatt Papier zwischen Jesus und mich hineinpasst. So eng, enger geht's gar nicht. Und das heißt für mich, ich darf mit Christus Nein zur Sünde sagen. Und wie macht man das? Durchs Danken. Dass man sagt, Herr, ich danke dir. Ich bin jetzt dem Beleidigtsein, das ich gern werden möchte, gestorben. Mit dir am Kreuz. Nicht, Herr, ich will nicht. Keine Chance. Sondern, Herr, ich danke dir. Dein Sieg über das Beleidigtsein am Kreuz kommt durchs Danken in mein heutiges Leben hinein. Das ist das Wunderbare. Herr, ich danke dir, dass ich nicht mehr explodieren brauche, weil ich dem Explodieren dir mit dir am Kreuz gestorben bin. Herr, ich danke dir, dass ich nicht warten muss, bis meine Frau Entschuldigung sagt, sondern dass ich zuerst Entschuldigung sagen kann. Denn meine Aufgabe ist doch, in der Ehe eine Atmosphäre des Vergebens und des Friedens aufzurichten und nicht in erster Linie das letzte Wort zu haben. Das ist Stammtischgerede, aber nicht geistliches Reden. Ist mir so wichtig. Danken bringt den Sieg Jesu in unser Leben, weil ich ihn da, was er für mich getan hat, was Tatsachen sind, hinein in meinen Alltag, in meine Anfechtungen. Und meine Frau schrieb ein Gebet auf mit Schreibmaschine und sagte so lieb zu mir, legt es auch in der Bibel. Und da kann man ja meinen, scheinbar ist das für dich wichtig. Und das Gebet heißt Gebet eines alten Mannes. Gut, man das weiß mehr. Herr, du weißt, dass ich älter werde. Bewahre mich vor dem Verlangen, zu allem meinen Senf geben zu wollen. Und befreie mich von dem Verlangen, in anderer Leute Dinge herumzustochern. Und bewahre meine Zunge vor der Wiederholung von Einzelheiten aus der Vergangenheit, die sowieso niemand interessiert. Und versiegle meine Lippen, wenn ich geneigt bin, über meine Schmerzen und Nöte Mitleid heischend zu reden. Genau, das meine ich. Wo wir danken können, Herr, du weißt es. Ich kann auch andere ihre Sachen machen lassen, ohne meinen Senf dauernd dazu zu geben. Nein sagen. Wisst ihr, wo das passiert? Durchs Danken. Nein sagen, zum Beleidigtsein, zum Recht haben wollen, zum seinen Dickkopf durchsetzen zu müssen. Wo das passiert, da kommt eine Gelassenheit ins Leben. Da kann man einmal auch einen Recht haben lassen, obwohl er grottenfalsch ist. Wo man zu ihm sagt, Bruder, du bist total verkehrt, aber wenn du unbedingt Recht haben willst, fahr voll auf die Mauer. Du merkst, schau mal, ist nur Zeitfrage. Hat ja keinen Wert, streiten. Was kommt raus? Nix, nur Streit. Gelassenheit, wo der Herr die Sachen richtet, wo man es ihm zutraut und wo man nicht meint, man muss alles selber im Griff haben. Natürlich sagen sie, ist ja kein Wunder, jetzt ist er 70, jetzt merkt er es auch so langsam, gebe ich ja zu. Aber wissen Sie, heute sagt der Frau zu mir, ach, wisst ihr, Bruder Vater, wenn meine Kinder kommen mit ihren Kindern, da bin ich nach ein paar Stunden so fix und fertig wie ein Einser. Na, ich sage, verstehe gut, bei mir geht es noch schneller. Und wenn man dann noch die Erziehungsmethode der Schwiegertochter sieht, dann kriegt man es Krause. Und wenn man dann was sagt, um helfen zu wollen, und sie dann einen mit dem rehbraunen Auge anschaut und sagt, Papa, das sind doch meine Kinder. Dann hilft nur noch die Kombination Fenster aufmachen, Sauerstoff einatmen und dem Herrn danke, dass man den Mund halten kann. Der einzige Weg. Sonst gibt es nur Streit. Und bringt nichts. Es stimmt, das sind meine Kinder. Das ist ja das Schöne beim Engel, man kann es wieder zurückgeben. Also, betende Leute sind dankende Leute. Das ist das Wunderschöne dran. Segen, betende Leute freuen sich an der Gemeinschaft mit Betenden. Brüder und Schwestern links und rechts. Bei uns heißt es nicht, ich liebe die Menschheit, nur die Leute kann ich nicht ausstehen. Wir sind Leute, die auch Brüder und Schwestern gern haben. Natürlich verhalten sich Gemeindeglieder oft wie Stachelschweine im Schneesturm. Sie brauchen einander, um sich zu werben, kommen sich zu nahe, dann stechen sie sich, gell? Klar. Das Gemeinde Jesu. Aber man liebt sich, man freut sich, wenn man Brüder und Schwestern findet, die mit einem beten, die einem nicht im Dreck sitzen lassen. Und wo man weiß, man kriegt nicht nur Bibelsprüche um die Ohren gehauen, sondern dass sind Männer, junge und alte Frauen, junge und alte, wo man weiß, die denken an mich, die nehmen mich ganz ernst in meiner Not. Bin nicht allein. Was ist das für eine Freude, ein Segen, möchte ich sagen. Gell? Auch wenn man dann manchmal denkt, die gleiche Gemeinschaft, wo man sich so freut, und die gleiche Gemeinschaft, wo man manchmal denkt, ach, mir geht's wie dem kleinen Charlie, der in der Volksschulklasse Religionsunterricht hatte, die Lehrerin erzählt vom Himmel. Und am Schluss, sie hat so schön geschildert, fragt sie natürlich die obligatorische Frage einer Lehrerin. Kinder, wer möchte von euch in den Himmel, soll die Hand strecken? Alle strecken die Hand, nur der Charlie nicht. Sagt er, Charlie, willst du nicht in den Himmel? Und sagt er, doch, aber nicht mit dem Haufen da. So geht es einem doch manchmal auch. Klar, und doch freut man sich, dass man Brüder und Schwestern hat. Auch wenn sie manchmal ein bisschen stachelschweinähnlich sind. Ist doch nicht tragisch. Man ist ja selber auch so. Augustinus sagt einmal, in wesentlichen Dingen Einheit, in unwesentlichen Dingen Freiheit und in allen Dingen Liebe. Das ist Gemeinde Jesu. Und diese frohe Vielfalt in der Einheit und diese frohe Einheit in der Vielfalt, die hat in Christus den Mittelpunkt. In Christus, in seinem Wort, das ist der einigende Faktor. Nicht unser Gutsein, nicht unsere Freundschaften, sondern Christus ist die Mitte. Und da betet man füreinander. Lassen Sie mich in aller Kürze die 7, 8 Punkte erwähnen, die die Charakteristiken des Gebets von Paulus für andere ist. Und das passt ja hier rein. Er betet immer sofort, als er es hörte, fing er an zu beten. Die Nachricht, die er hörte, hat er in Gebet umgewandelt. Das ist wichtig. Und manchmal frage ich mich, wie ist denn das bei mir, wenn ich was höre? Wetze ich zuerst eine Schnabelweile, bis mir die Leuchte aufgeht, dann könnte ich auch beten? Nur eine Frage. Paulus zweitens, sein Gebet war informiert. Er unterhielt sich, er wollte Details hören. Es war ihm wichtig, Genaues zu wissen und nicht so pauschal. Er betete mit Ausdauer. Er betete von dem Tag an, wo er es hörte. Weiter, er betete aus Liebe. So in Kolosser 1, 2, 1 und 2, seht ihr, Gebet, Fürbitte heißt man das ja für den anderen, hat letztlich seine Wurzeln in der Liebe zum Herrn und in der Liebe zu meinem Bruder und Schwester. Und er betete gemeinsam mit anderen, mit seinen Mitarbeitern. Oft sagt er, wir beten für euch. Er betete dankbar. Dort in Korinth, die Gemeinde, wo ja chaotisch war, da sagt er, ich danke für euch. Da fragt sich mein Paulus, aber er sagt, ich danke für euch, wisst ihr warum? Er sah immer im Mitbruder, in der Mitschwester, auch wenn sie komisch ist, er sah immer die Möglichkeit, dass der Geist Gottes im anderen wirkt und nicht bloß in mir. Und darum dankt er für ihn. Er betet selbstlos. Wie wenig bittet er um Fürbitte für ihn. Und wenn, dann geht es nur ums Evangelium, nie um ihn selber. Und er betet nachdenklich. Das heißt, so oft ich an euch denke, bete ich für euch. Und er betet mit Freuden, sagt er ab und zu. Wir merken diese Charakteristiken der Fürbitte in der Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, kann man ja nur kurz erwähnen. Wie viel Liebe, wie viel Zuversicht innerhalb der Gemeinde durch betende Brüder und Schwestern. Wenn ich jetzt zum Schluss komme und so zurückblicke, dann denke ich an eine Frau. Die wohnt in der gleichen Straße, wo ich als Kind gewohnt habe. Ich hatte immer die Tugend oder Untugend oder den Tick oder wie man das bezeichnet. Ich pfeif zum Leben gern. Und als Bub bin ich immer pfeifend in die Volksschule gegangen zu Fuß. Und ich bin immer an der Emma, so hieß die Frau, ist gestorben kürzlich, immer an der Emma am Haus vorbeigegangen und hab gepfiffen. Nachdem ich später mit 17 zum Glauben kam, hat sie mir erzählt, ich habe meinen Wecker nach deinem Pfeifen gestellt. Denn du warst fast auf die Minute pünktlich jeden Morgen, wenn du gepfiffen hast. Und da hat die Emma mir erzählt, ich habe dann von deiner Volksschulzeit an für dich jeden Tag gebetet, dass Gott irgendwas tut, dass du aus dieser antichristlich eingestellten Familie herausgerettet wirst. Da habe ich gestaunt, wo die mir das später erzählt hat. Sie war eine Petri. Da habe ich erst gemerkt, was hinter den Kulissen, wo kein Mensch hinsieht, für geistliche Kämpfe ablaufen. Und was Jahre dauert, bis man überhaupt was sieht, wird doch bei ihrer Fürbitte für andere Menschen ähnlich sein. Sie sehen nicht gleich etwas. Oder ich denke an den Bruder, der mich begleitete dann im ersten Jahr, wo ich zum Glauben kam, mit welchen harten Manschetten er mich angriff und mich gleich in die Kampfbahn des Glaubens stellte. Er sagte mir gleich am Anfang ernst, entweder ganz oder gar nicht, halblebige und dreiviertelpfündige Christen haben wir en gros. Die brauchst du nicht vermehren, dann geh gleich wieder. Punkt, fertig. Oh, da habe ich aber geguckt. Aber ich war ihm dankbar. Der wusste genau, als Sohn eines Trinkers bleibst du nicht dabei, wenn du nicht klarkommst. Aber der war doch auch, der zu mir stand, wo ich dann einen Brief von jemandem bekam, der mir schrieb, wenn du jetzt die Beziehungen zu mir abbrichst, dann nehme ich mir das Leben. Und ich war hell entsetzt. Ich ging zu ihm und sagte, Willi, was tue ich jetzt? Und er lächelte und sagt, ernst, so schnell wird er nicht gestorben. Keine Angst. Habe aber geguckt, gell. Im Dorf, da kennt ja jeder jeden. Da habe ich gesagt, nix da, nicht nachgeben. Du gehst deinen Weg, du schreibst den lieber Brief und dann befehlen wir das Menschenkind Gott an und dann wird er schon richten. Werde ich nie vergessen. Diese Gelassenheit. War sagenhaft, hab ich bobbert und zittert. Seht ihr? Da merkt man etwas von Gemeinschaft, von Bruderschaft. Aber auch Gemeinschaft kann ganz anders aussehen. War ich bei meiner Tante, die war christlich angehaucht, noch nicht bekehrt, aber die war ganz eifrig. Und ich habe mich bekehrt, habe bei ihr gewohnt, sie hat sich natürlich mordsmäßig gefreut, sie konnte dann überall, sie ging zu den Methodisten in Kapelle, sage, ah, mein Junge ist auch gläubig und so, das tat ihr natürlich schrecklich gut. Aber das schadet ja nichts. Und dann bekam ich einen Brief. Ich war im Dritten Reich in einer Art Adolf-Hitler-Schule. Und dann kam ein Brief, ich soll meine Schuhe zurücksenden. Ich hatte ja die ganze Outfit, alles vom Dritten Reich gekriegt damals. Und meine Tante sagt, so kommt überhaupt eine Frage. Das Reich ist weg. Es ist ein neues Reich. Vergiss es. Du hast sowieso keine mehr. In der Gefangenschaft sind mir die eine Paar Schuhe gestohlen worden. Jetzt hast du nur noch die Schuhe und Sandale. Ist auch gar kein Wert. Aber der Bruder Willi sagte zu mir, es kommt nichts an dich heran, was Gott nicht zulässt. Und mir war klar, die schickst fort. Die Tante hat den Pfarrer geholt und hat gesagt, Herr Pfarrer, sage zu doch dem Ernst einmal Meinung. Ich kann dem Pfarrer gut sein. Bub war mein Freund. Und dann hat er mich so bearbeitet und ich sagte, ach, Herr Pfarrer Schüle, jetzt lasset sie doch. Ich sage Ihnen ja auch nicht, wie Sie besser predigen könnten, dass mit einschläft. Dann hat er mich so anguckt und hat gelacht und gesagt, ernst, ist eigentlich wahr. Und ich gange. Da mordsmäßig Respekt gehabt vor dem Mann. Und dann meine Frau ging mal einkaufen, meine Tante ging einkaufen und wenn die einkaufen ging, hat es immer ein bisschen gedauert, man hat ja Leute drauf und so. Und dann habe ich schnell Schuhe einpackt, auf Post trage und fortgeschickt. Es kam ein Mordskrach hinter drei, habe mir aber schon einkalkuliert, war noch nicht so tragisch. Und dann ging es so 6, 8 Wochen vorbei und dann kam das Päckle zurück. Ich war der Einzige, der Schuhe zurückgeschickt hat. Und dann habe ich die Schuhe meiner Tante gezeigt. Das war aber natürlich ein bisschen Schadenfreude, aber Freude war es trotzdem. Versteht ihr? Da habe ich gelernt im ersten Jahr. Mein Vater hat gesagt, hat keiner zwei Väter. Wenn du einen Vater im Himmel hast, brauchst du mich nicht mehr. Und wenn du mich hast, brauchst du keinen im Himmel. Entscheide dich. Da war nichts mehr drin. Da hat man nicht anders können als schreien, dass Gott hilft. Und da hat er mich gleich auf den Weg gestellt, es von ihm zu erwarten. Keine Sorge, ich langweile sie nicht. Ich höre nur auf. Was hat es mich gefreut, als ein Anruf kam nach 12 Jahren oder 11 Jahren in Japan, wo meine Annette telefoniert und sagt, Papa, du bist der Erste, dem ich sage, ich weiß, du betest schon 11 Jahre, dass wir ein Kind kriegen. Weil ich weiß, was in Japan heißt, Missionar sein, verheiratet, ohne Kinder. Da wird man nie ernst genommen. Und ich habe jeden Tag gebetet, Herr, du kannst dir ein Kind schenken. Und jetzt rief sie an, ich sage dir es als Erster, wir kriegen ein Kind.
Oh, haben wir das gut, das haben meiner Frau sagen können und nicht die mir, sondern hier. Dass ich auch mal einen Vorsprung habe, gell? Informationsvorsprung hat ja Frau immer gegenüber Männern. Aber das mal war ich dran. Aber ich habe mich so gefreut. Über elf Jahre betest. Und dann auf einmal greift Gott ein. Geduld braucht man halt auch zum Beten. Gott ist kein Bettomat vom Sonntag. Und kein Automat. Aber Gott ist ein Vater, der unsere Schreie hört. Drauf eingeht. In einer Weise, die vielleicht nicht so ist, wie wir es gern hätten. Aber so ist das für uns am besten. Ich möchte zum Schluss kommen. Es wird im Neuen Testament 72 Mal zur Freude aufgerufen. Und ich meine, Gebet ist ein Aufruf zur Freude. Wo ein Mensch mit dem lebendigen Gott reden kann. Und ich möchte beinahe sagen, wenn man die Freude verpasst, hat man alles verpasst. Oder wir sind nicht zur freudlosen Heiligkeit berufen, sondern zur heiligen Freude. So. Und ein Christ, sagte mal, der Hofprediger in England, hat auf einen Quadratzentimeter mehr Freude wie ein Nicht-Christ auf einen Quadratkilometer. Und ich meine, wenn wir betende Gemeinschaftsleute sind, lasst uns doch auch etwas Freude weitersagen. Weiter tragen in unserem Aussehen, in unserem Reden. Lasst uns nicht dauernd den Eindruck erwecken, wir tragen die ganze Welt auf den Schultern. Stimmt doch gar nicht. Höchstens uns selber. Sondern ihn, der uns zur Verfügung steht und sich so freut, wenn man zu ihm kommt und mit ihm redet. Nehmen Sie das mit heute Abend. Er sehnt sich nach uns, dass wir mit ihm reden. Vielleicht mehr, als wir uns sehnen nach ihm. Er merkt die zarteste Regung einer Liebe, einer Sehnsucht im Herzen seiner Kinder und freut sich unbändig. Und das wäre doch ein Geschenk, wenn man auch vielleicht hineinnehmen würde. Herr, schenk du mir Sehnsucht. Echte Sehnsucht, jeden Tag neu zur Gemeinschaft mit dir. Und man kann da nur sagen, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch.